Heute sprechen wir mit Herrn Professor Kramer. Er forscht zu Yoga als Komplementärmedizin im Bereich der Onkologie. Er arbeitet sowohl an dem Universitätsklinikum in Tübingen wie auch am Bosch Health Campus. Und wir wollten uns heute mal unterhalten, wie denn Yoga dabei helfen kann, die Krebserkrankung besser zu überstehen, die ganzen Missempfindungen, Unwohlseingefühle vielleicht mit Yoga besser managen zu können.
Sehr
und
gerne.
Da wäre meine erste Frage, welche positiven Effekte erwarten wir uns denn von Yoga?
Es gibt tatsächlich im Bereich der Onkologie mittlerweile eine relativ gute Studienlage, dass Yoga bei verschiedenen Symptomen unterstützen kann. Natürlich wird Yoga nicht eingesetzt, um Krebs zu heilen. Das ist erstmal der wichtigste Ansatz, sondern wir sind in der supportiven Onkologie, das heißt, wir unterstützen. Und Yoga wird eingesetzt, um Nebenwirkungen der Krebstherapie, aber auch Symptome der Erkrankung selbst begleitend zu behandeln. Und da haben wir eine gute Studienlage, dass Yoga die Lebensqualität allgemein fördern kann, aber auch verschiedene spezifische Symptome verringern kann.
Und dann kommt natürlich die allererste Frage, Yoga ist ja auch so ein bisschen so ein Buzzword, ne, wo es alle möglichen Ecken und Kanten eingesetzt wird. Wenn wir über Yoga sprechen, was meinen wir denn damit überhaupt?
Das ist natürlich ein sehr weites Feld und jeder, der irgendwie schon mal Yoga praktiziert hat, sich damit beschäftigt hat, hat wahrscheinlich eine eigene Vorstellung dazu, was Yoga für sie oder für ihn tatsächlich darstellt. Worauf man sich grundsätzlich einigen kann, ist, dass es eher eine verhaltensorientierte Therapie ist, so wie wir Yoga im medizinischen Kontext anwenden, die meist bestimmte Yoga-Haltungen umfasst, aber auch Atemtechniken und Meditations- oder Entspannungstechniken. Mhm. Und gerade diese Vielfalt, dass es halt nicht nur um körperliche Aktivität geht, ist das, was Yoga auch ausmacht.
Und oftmals im medizinischen Bereich ist es ja so, da gibt es einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Quantität und Wirkung. Wie ist es denn da? Muss ich eine gewisse Quantität erreichen, damit ich eine Wirkung erreiche? Oder?
Das ist nicht ganz klar, weil es relativ wenige Dosis-Wirkungsstudien wäre das in dem Fall gibt. Es gibt einzelne Studien, die sich das tatsächlich angeguckt haben, nicht im Bereich von Krebs, sondern in anderen Erkrankungen oder anderen Symptomatiken. Zum Beispiel geschaut haben, ob einmal pro Woche oder zweimal pro Woche Yoga üben bei chronischen Rückenschmerzen besser hilft oder auch bei chronischem Stress. Und beide Studien, die es dazu gibt, haben gefunden, dass es keinen Unterschied macht. Das heißt, es geht hier tatsächlich...
Also ob ich jetzt einmal oder zweimal mache?
Genau.
Okay.
Es geht also tatsächlich nicht darum, möglichst viel zu üben. Mhm. Wofür die Studienlage aber spricht, ist, dass es wichtig ist, so eine gewisse Kontinuität zu haben. Vielleicht wirklich so eine regelmäßige Praxis aufzubauen und regelmäßig zu üben. Es muss dann gar nicht so viel sein. Und meist wird in den Studien dann auch geschaut, dass man sagt, möglichst regelmäßiger, vielleicht auch mehrmals pro Woche und dann aber auch nur kurz zu üben, dass man einfach in diesen Aufbau einer Praxis reinkommt.
Genau, das ist ein Mensch, ist ein Gewohnheitstier. Das heißt, das Wichtigste ist, diese Gewohnheit sich anzueignen, ne? Oder?
Absolut. Und beim Yoga ist es halt auch nicht anders als bei anderen Dingen, die man tut. Also wir wissen aus Studien mittlerweile, dass man durch Yoga-Praxis, durch Meditation auch tatsächlich das Gehirn beeinflusst, dass wir also die Gehirnstruktur verändern können. Und das wie bei allem, was wir tun, das passiert nur, wenn wir regelmäßig üben. Also wie wenn wir eine neue Sprache erlernen oder eine neue Sportart erlernen. Genauso ist es auch bei Yoga und Meditation. Das muss sich alles ein bisschen einschleifen und das muss sich alles ein bisschen connecten.
Und jetzt wollen wir ja wirklich ganz konkret hier sprechen für Krebspatienten. Mhm. Und da wollen wir natürlich ganz sicherstellen, dass wir da nichts sagen, was nachher den Leuten Schaden zufügt. Ja? Dementsprechend ist so meine erste Frage, darf man zum Beispiel während der Therapie schon beginnen? Also während man in der Therapie ist für sein Krebsleiden, darf man da schon beginnen mit Yoga oder ist das eventuell gefährlich?
Darf man auf jeden Fall. Und es gibt auch viele Studien in diesem Bereich, die das untersucht haben und auch gesehen haben, dass wenn man es richtig macht, ist es auch relativ ungefährlich, auch in dieser Zeit. Und das ist tatsächlich das Schöne am Yoga, auch gerade wenn man ihn therapeutisch einsetzt, dass er so vielfältig ist. Wie wir schon gesehen haben, das muss gar keine intensive sportliche Aktivität sein, die gemacht wird. Man kann auch die Atemtechniken in den Vordergrund stellen, eher ein bisschen entspannend arbeiten. Und die Studienlage spricht dafür, dass es auch Sinn macht, tatsächlich schon während der Therapie einzusetzen, weil tatsächlich auch schon während einer Chemotherapie zum Beispiel oder während einer Bestrahlungstherapie die Lebensqualität insgesamt gefördert werden kann. Also in dem Sinne, dass sie weniger abnimmt, wenn ich parallel Yoga praktiziere und auch Symptomatik verringert werden kann. Also dass wir tatsächlich da auch vielleicht sogar ein bisschen vorbeugend wirken können, dass weniger Symptome auftreten. Das Ganze natürlich idealerweise eingebunden in ein multimodales Konzept, dass also verschiedene Interventionsmöglichkeiten genutzt werden, wie eine Psycho-Onkologie zum Beispiel, wo Yoga aber ein ganz wertvoller Bestandteil sein kann.
Dann komme ich jetzt mal so ganz, ganz konkrete Fragen. Also wir hatten tatsächlich auch hier im Robert-Bosch-Krankenhaus schon mal eine ganze Filmreihe gemacht zu, ich sag mal, Sport in Anführungsstrichen bei Krebstherapie. Und dann kam natürlich eine Frage auf, wenn ich jetzt so einen Port habe, ja, und der kann ja hier unter dem, also wo die Chemotherapie reinfließt, da gibt es so Zugänge, die unter der Haut gelegt werden. Der kann hier unter dem Schlüsselbein sein, der kann aber auch am Hals sein. Wie ist denn damit umzugehen?
Das ist natürlich, wie Sie jetzt auch schon sagen, wie bei Sport, muss man immer gucken, was ist möglich und wo sind Einschränkungen. Gerade wenn es im Halsbereich ist, dann ist es vielleicht auch ein bisschen unangenehm, wenn man den Kopf zu sehr bewegt. Und das sollte angepasst werden. Darum ist es auch gerade, wenn man eine Vorerkrankung hat, wenn Symptome vorliegen und gerade wenn so Dinge wie ein Port zum Beispiel da sind, dass man nicht einfach irgendwelche Internetvideos nachmacht, sondern dass man da zum Beispiel wirklich mit einer Lehrerin oder mit einem Yoga-Lehrer arbeitet, der spezifisch guckt. Und grundsätzlich ist das absolut keine Kontraindikation und man guckt halt so ein bisschen, was unangenehm ist, wo es vielleicht ein bisschen zu weit geht und wird das dann entsprechend anpassen. Und das wird in den Studien auch gemacht und auch wenn Yoga in der Klinik angeboten wird, wird dann immer sehr genau geguckt, was ist möglich. Und da ist es auch ganz wichtig, als Betroffene oder als Betroffener da auch einfach proaktiv zu sagen, wo eventuell Einschränkungen sind, wo eventuell Dinge sind, auf die man Acht geben sollte. Und gerade im therapeutischen Yoga oder auch im präventiven Yoga wird das dann berücksichtigt.
Und auch nochmal die nächste ganz konkrete Frage. Jetzt gibt es ja Menschen nach einer Darmkrebsoperation, die einen künstlichen Darmausgang haben, die dann diesen Stomabeutel haben, den man so draufklebt, ja. Wie ist es denn damit? Funktioniert dann Yoga? Oder?
Wir haben vor einigen Jahren tatsächlich eine Studie durchgeführt, wo wir geguckt haben, ob Yoga bei Betroffenen mit Darmkrebs die Lebensqualität fördern kann und Symptome reduzieren kann. Und es waren weniger, aber es waren auch Betroffene dabei, die einen Stomabeutel hatten. Und es hat gut funktioniert. Also auch das ist meist ja durchaus auch sichtbar, aber es sollte ansonsten auch kommuniziert werden und darauf Rücksicht genommen werden. Und wenn man das entsprechend weiß und man muss auch gar nicht so viel modifizieren, dann geht das ganz wunderbar. Also da gab es tatsächlich keine Probleme mit. Das Ganze ist vielleicht auch bei vielen ein bisschen schambesetzt, aber es sollte man wirklich tatsächlich auch ansprechen und einfach sagen, ich habe da den Stomabeutel und das kann dann entsprechend angepasst werden. Das ging ganz wunderbar in der Studie.
Toll. Und Operationen, was ist so der Erfahrungswert? Wie viel Zeit sollte vergangen sein zwischen der OP und dass man dann überhaupt wieder starten kann mit Yoga?
Da gibt es tatsächlich auch keine klare Studienlage zu. Aber im Endeffekt kann man es ähnlich machen wie bei anderen körperlichen Aktivitäten, wie bei Sport, dass man natürlich ein bisschen Zeit vergehen lassen sollte, bevor man entsprechend die Muskelgruppen vielleicht auch wieder aktiviert. Ansonsten gilt es aber immer, dass man so früh wie möglich wieder in die Aktivität kommen sollte. Also das ist was man wirklich gut mit einer erfahrenen Therapeutin, mit einem erfahrenen Therapeuten und auch der behandelnden Ärztin, dem behandelnden Arzt absprechen sollte, was wieder geht. Und auch da gilt, wenn man unsicher ist, vielleicht, wenn es vielleicht auch eine etwas größere OP gewesen ist, gibt es relativ Low-Level-Übungen, die man früh machen kann, dass man vielleicht mit leichten Atemübungen einsetzt, gerade wenn es vielleicht eine Bauch-OP war, auf gar keinen Fall zu anstrengende Atemtechniken. Ja, aber es gibt sehr einfache Atemtechniken, die man machen kann oder auch wirklich nur Imaginationsübungen, wo man vielleicht sich was vorstellt oder wo man auf bestimmte Meditationstechniken zum Beispiel durchführt. Und das geht eigentlich immer und auch das ist Yoga. Also man ist immer sehr fokussiert auf die Yoga-Haltungen. Ja. Aber auch gerade diese Entspannungs- und Meditationstechniken sind gut untersucht und auch die helfen bei vielen Symptomen. Und die gehen eigentlich fast immer.
Oh, das klingt doch wirklich sehr gut, ja. Ach ja, genau. Und eine Frage noch zum geschwächten Immunsystem. Gibt es dazu auch Erkenntnisse?
Es
was ja typisch ist nach Chemotherapie, dann ist ja erstmal das Immunsystem oftmals ziemlich down. Ja. Ja, und dann ist halt die Frage, wie geht man denn damit am besten um?
Also es gibt eine gute Studienlage, die zeigt, man kann unter Chemotherapie Yoga durchführen. Und das ist auch nicht mit besonderen Risiken behaftet. Man sollte natürlich da auch, wie gesagt, auch wieder ein bisschen vorsichtiger sein. Aber grundsätzlich ist es so, dass Yoga, wie auch andere körperliche Aktivität, aber auch gerade Yoga, das Immunsystem fördert. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen jetzt nicht unter Chemotherapie, aber auch bei Betroffenen von Krebserkrankungen, die vielleicht schon ein bisschen länger die Erkrankung haben, dass man eher eher Immunparameter damit fördert, dass man das Immunsystem anfährt. Das heißt, wenn man das mit einer gewissen Vorsicht macht, aber muss auch gar nicht zu vorsichtig sein, kann man eher das Immunsystem fördern, wenn man schnell wieder in so eine Aktivität reinkommt. Also das funktioniert sehr gut. Auch da ist es natürlich immer gut, wenn es eine Gruppe zum Beispiel gibt, die ähnlich betroffen ist oder einen erfahrenen Yogatherapeuten, eine erfahrene Yogatherapeutin. Aber da würde ich keine Kontraindikation sehen.
Ah ja, wunderbar. Jetzt haben wir so ein bisschen über die, wo man sich vielleicht Sorgen machen könnte und wo wir gesagt haben, da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt mal umgekehrt betrachtet, wann sollte man denn Yoga machen und kann man den Yoga auch verschrieben bekommen vom Arzt? Kann man da sich ein Rezept drauf holen oder wie ist das?
Tatsächlich ist es so, dass in Deutschland Yoga über die Krankenkassen nur über das Präventionsgesetz funktioniert. Das heißt, man bekommt, wenn man einen präventiven Yogakurs macht, einen Zuschuss von der Krankenkasse. Mhm. Wenn es tatsächlich eingesetzt wird, um Symptome zu lindern, wird es eher nicht mehr unter Prävention fallen. Da würde ich aber auf jeden Fall mal Rücksprache mit der eigenen Krankenkasse halten, weil es grundsätzlich über Prävention die Möglichkeit gibt. Und es ist auch ein bisschen schade, weil wir eigentlich eine sehr gute Datenlage haben, dass Yoga auch therapeutisch oder vielleicht auch in der Sekundärprävention gut eingesetzt werden kann.
Also eigentlich muss ich sagen, finde ich das tatsächlich unlogisch. Ja? Also wir sind jetzt gerade im Zeitraum von der Europameisterschaft hier und da heißt es auch klassisch, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja? Und deswegen hätte ich auch gesagt, auch wenn man jetzt innerhalb der Therapie ist oder gerade eine Krebserkrankung überstanden hat, dass natürlich ist die Prävention eigentlich dann steht die ja sowieso wieder an. Mhm. Also von dem her hätte ich da eh gedacht, Prävention ist etwas, was man sowieso immer machen muss.
Genau. Also über Prävention wird es auch funktionieren. Ja. Es wäre eigentlich wünschenswert, ja, wenn auch ein therapeutischer Yoga auch angeboten und über die Kassen abgerechnet werden könnte. Das gilt aber auch nicht nur für Yoga, das gilt auch zum Beispiel bei Sport, das gilt auch bei Achtsamkeit, bei Entspannungsverfahren, dass wir da relativ wenig Hebel haben, über die Krankenkassen abzurechnen, außer über Prävention, wo es dann den Zuschuss entsprechend gibt. Und es wäre natürlich durchaus wünschenswert, wenn wir da mal einen Paradigmenwechsel hätten, dass solche übenden Verfahren gerade Dinge, die in die Aktivität führen, die ja auch durch Leitlinien durchaus empfohlen werden, wo Patientinnen und Patienten selbst aktiv werden können, wenn wir da mehr Möglichkeiten hätten.
So, jetzt haben wir so ein bisschen über die Kosten gesprochen und ob man es sich verschreiben lassen kann, sind zum Schluss gekommen, ist ein bisschen schwierig. Aber nichtsdestotrotz wäre ja dann wirklich die Frage, für welche Anwendungsfälle ist denn Yoga jetzt wirklich gut geeignet? Zum Beispiel Übelkeit während der Chemotherapie. Wäre das etwas, wo man sagen würde, da hilft Yoga?
Also es gibt mittlerweile wirklich eine gute Studienlage. Man muss ein bisschen einschränkend dazu sagen, dass die allermeisten Studien mit Frauen, die von Brustkrebs betroffen sind, durchgeführt worden sind. Das, Sie lachen, es ist kein Yoga-spezifischer Fall, sondern es ist ja in den meisten Bereichen, dass wir dafür die beste Studienlage haben. Mhm. Bei Yoga ist es so, dass sowieso mehr Frauen als Männer Yoga nachfragen, sodass es da noch mal ein bisschen mehr ist. Mhm. Die Studienlage kann man wahrscheinlich manchmal so ein bisschen übertragen, aber grundsätzlich ist natürlich die Schwierigkeit, dass wir primär über Frauen mit oder nach Brustkrebs sprechen. Mhm. Und da ist die Studienlage aber tatsächlich gut im Großen und Ganzen. Es gibt nicht ganz so viele Daten zu Übelkeit und Erbrechen während der Chemotherapie. Die Daten, die wir haben, die kommen dann auch zum Teil aus Indien, was kein grundlegendes Problem ist, was aber natürlich so ein bisschen die Übertragung schwieriger macht. Mhm. Die Daten, die wir haben, sind sehr vielversprechend. Also es sieht so aus, als würden wir da eine Wirkung entfalten können. Es ist jetzt noch nicht so ein harter Datensatz gerade für Übelkeit und Erbrechen, dass man das wirklich mit einer großen Überzeugung sagen kann. Aber es spricht nichts dagegen, es auszuprobieren. Die Datenlage spricht eher dafür, dass es dabei hilft.
Also, liebe Prostata-Männer, macht doch bitte mal Studien zum Thema Yoga und Männer, weil ich glaube, das finde ich wirklich, also ich muss sagen, das finde ich immer ganz schrecklich, ja, dass wir da die Männer in solchen Fällen so schlecht abgebildet sind. Könnten Sie sich vorstellen, eine spezifische Studie für Männer zu machen? Yoga und Männer?
Könnte ich mir definitiv vorstellen, wenn ich genug Probanden finden würde, wenn sie bei der Rekrutierung helfen.
Ja, gerne. Also von dem her wirklich, jetzt hier mal der Aufruf an die Männer, ja. Das, weil ich glaube, also ich muss sagen, ich finde das immer jammerschade, ja, dass wir da das nicht schaffen, die Männer zu motivieren. Wir schauen mal, ob wir es hinkriegen. Gegen welche Schmerzen kann denn Yoga gut helfen?
Es gibt wenig Studien wirklich zu Schmerzen im Bereich der Onkologie. Okay. Wir haben eine sehr, sehr gute Studienlage zum Beispiel bei chronischen Rückenschmerzen, die ja auch durchaus Krebspatientinnen und Krebspatienten betreffen können. Mhm. Und da haben wir eine sehr, sehr gute Datenlage, wo wir wirklich sagen, ja, da ist es wirksam, es reduziert Schmerzen, es reduziert funktionelle Einschränkungen. Und da wirkt Yoga nicht schlechter als eine individuelle Physiotherapie. Also wirklich wirkt nicht schlechter als der Goldstandard der Behandlung muskuloskeletaler Schmerzen. Kopfschmerzen, vor allem chronischer Rückenschmerzen. Mhm. Im Bereich der Onkologie gibt es einzelne Studien, es ist aber wirklich sehr vorläufige Datenlage bei Arthralgien, also bei Gelenkschmerzen, die durch antihormonelle Therapie auftreten. Das ist eine sehr häufige Nebenwirkung von Aromatase-Inhibitoren zum Beispiel.
Wer bekommt die
typischerweise? Die bekommen typischerweise Frauen mit einem spezifischen Brustkrebs. Also es gibt Brustkrebstypen, die auf weibliche Geschlechtshormone ansprechen. Mhm. Und durch die körpereigenen Hormone wird das Rezidivrisiko erhöht, also das Rückfallrisiko, sodass man dann antihormonelle Therapie einsetzt, um die körpereigenen Hormone zu blockieren. Das geht mit ganz vielen Nebenwirkungen einher, ist aber überlebenswichtig, weil wir nur so wahrscheinlich einen Rückfall oder ein Wiederauftreten der Krebserkrankung relativ sicher verhindern können, oder zumindest mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit verhindern können. Aber die Frauen kommen dann zum Teil sehr früh mit Anfang 30 in die Wechseljahre und haben dann sehr, sehr starke Symptomatik. Mhm. Bei dieser Wechseljahrssymptomatik kann Yoga sehr gut helfen. Das ist sehr gut untersucht. Mhm. Und auch bei den begleitenden Gelenkschmerzen, die auftreten können. Mhm. Es gibt erste Studien, die sagen, Yoga kann hier auch helfen.
Ah ja, okay.
Ansonsten bei tumorspezifischen Schmerzen, dass man sagt, der Tumorschmerz, Tumor, also Krebs kann ja auch so wehtun, gibt es relativ wenig Datenlage im Bereich von Yoga.
Und oftmals ist man ja einfach nach so einer Therapie auch extrem geschwächt, ja, ausgepowert auf was ich was. Wie kann Yoga einem denn da helfen, wieder ein bisschen, sag mal, Energie zu bekommen?
Da haben wir tatsächlich eine richtig gute Datenlage, was die sogenannte Fatigue angeht, also diese abnorme und überstarke Schwäche, die häufig auftritt während einer Krebstherapie, also entweder als Folge der Krebserkrankung selbst oder als Folge der Chemotherapie und Bestrahlung. Und immer ganz wichtig, die Therapien müssen gemacht werden.
Ja, selbstverständlich,
das geht gar nicht anders. Ja. Aber es gibt natürlich eine starke Belastung durch Nebenwirkungen, die auftreten. Und häufig, und das ist das Perfide, kann gerade diese Schwäche noch über Jahre anhalten. Also die kann wirklich sich noch über viele Jahre ziehen und das ganze Leben beeinflussen. Dass man wirklich im Beruf, aber auch im sozialen Leben eingeschränkt sein kann. Und da gibt es einiges, was gemacht werden kann. Es gibt aber Untersuchungen, die zeigen, dass gerade bei dieser lang anhaltenden Fatigue, lang anhaltenden Schwäche, Yoga wahrscheinlich die wirksamste nicht-medikamentöse Therapie ist, die wir haben.
Ah, okay.
Also wirkt noch mal besser als Ausdauersport oder als Kraftsport, was schon sehr wirksam ist.
Ja.
Da ist Yoga noch mal einen kleinen Tacken wirksamer. Und auch während der Bestrahlung und der Chemotherapie zeigt Yoga eine sehr gute Wirksamkeit. Da ist es tatsächlich so, dass generell Aktivität wichtig ist und da ist Yoga eine Methode von mehreren. Und das ist gar nicht schlimm, sondern das ist eigentlich gut, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, was man machen kann.
Ja, klar.
Wichtig ist, aktiv zu werden und Yoga kann schon während der Therapie helfen, aber gerade wenn es lang anhält, ist Yoga sehr wirksam und hat es so auch in die Leitlinien in Deutschland geschafft. Also es gibt auch es gibt eine S3-Leitlinie, Komplementärmedizin in der Onkologie, also für Patientinnen und Patienten mit Krebserkrankungen. Und das ist der höchste Leitlinienstandard, den wir haben. Mhm. Und da wird tatsächlich empfohlen, dass Yoga gemacht werden sollte bei Fatigue, die anhält nach einer Krebstherapie.
Ah, sehr gut. Ja, das ist ja herzlichen Glückwunsch, muss ich dazu sagen. Nicht, weil bestimmt durch die vielen Studien, die gelaufen sind, kann man das jetzt eben in die Leitlinie aufnehmen. Sonst hätte man ja den Zugang da nicht gehabt. Ne?
Ich bin da tatsächlich ergebnisoffen. Also wir machen keine Lobbyarbeit, aber wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir Studien machen, die einfach zeigen, es gibt dann noch was, was man tun kann.
Ja, genau.
Und wenn es dann halt in die Leitlinien kommt, dass es dann halt auch entsprechend zugänglich gemacht wird, das ist natürlich das, was wir hoffen. Also wenn wir jetzt sehen, Yoga funktioniert irgendwo nicht, dann ist es auch in Ordnung. Aber wenn wir natürlich eine zusätzliche Therapieoption zur Verfügung stellen können, ist es immer ein tolles Ergebnis, dass wir halt sehen, man kann vielleicht ein Stück weit auch die Behandlung verändern und da was Zusätzliches zur Verfügung stellen.
Mhm.
Insofern danke für die Glückwünsche.
Also Fatigue ist tatsächlich auch ein Punkt, da wollte ich ohnehin noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Wenn man sich so erschöpft fühlt, ich glaube, dann ist ja oftmals die Barriere mit einem Training, egal welcher Name dieses Training hat, ja, anzufangen ja sehr hoch. Wie schafft man es dann überhaupt mal reinzukommen, so ein Motto, ich bin so erschöpft und jetzt mache ich Yoga.
Es ist tatsächlich, je nach Grad der Fatigue, ist es erstmal sehr herausfordernd. Und da ist es halt auch ein sehr großer Schritt und auch nicht immer ein sinnvoller Schritt zu sagen, ich melde mich mal im nächsten Yoga-Studio an. Mhm. Wenn man dann natürlich dann mit Menschen arbeitet, die zum Teil andere Beschwerden haben, zum Teil aber auch gar keine Beschwerden haben, mhm, und sehr unterschiedliche Erwartungen vielleicht auch mitbringen, mhm, sodass es da idealerweise wirklich eine Möglichkeit gibt, mit anderen Betroffenen zu üben.
Okay.
Und es gibt zumindest in größeren Städten, gibt es mittlerweile auch häufig schon gruppenspezifisch für Krebspatienten und Krebspatientinnen oder zumindest für andere Menschen mit chronischen Erkrankungen. Und es ist gut möglich, mit Fatigue-Yoga zu üben. Und wir sehen halt in den Studien, dass man es teilweise ein bisschen anpassen muss. Aber es, mhm, ist tatsächlich auch möglich mit Menschen, die unter einem sogenannten Chronic Fatigue-Syndrom leiden. Das ist nochmal mehr als nur in Anführungsstrichen eine Fatigue bei Krebs, obwohl die schon schlimm genug ist.
Ja.
Geht also noch mehr. Und da gibt es tatsächlich auch Studien, die zeigen, es ist möglich, das umzusetzen. Man muss es aber zum Teil vielleicht stark reduzieren. Und da ist halt ganz wichtig, nicht mit zu viel Ehrgeiz ranzugehen, weil, mhm, das halt einfach dann dazu führt, dass man es wahrscheinlich nicht weitermacht. Aber man kann zum Beispiel wirklich erstmal auch nur einfache Atemtechniken machen, mhm, ganz, ganz einfache Yoga-Haltungen. Mhm. Wir machen es in einer Studie, wo wir mit Patientinnen und Patienten mit Post-Covid-Syndrom arbeiten, also mit, okay, einer Fatigue nach Post-Covid-Syndrom, ja, die oft sehr, sehr, sehr stark ausgeprägt ist,
ja,
dass wir auch die Möglichkeit bieten, sich einfach nur vorzustellen, man macht die Übung. Dass man einfach,
ach so,
halt,
okay,
nur sich eventuell hinlegt oder hinsetzt, ja, und sich die Übung erstmal nur vorstellt,
ja,
um sich selbst langsam ranzuführen. Und auch das hat schon eine Wirkung. Und, okay, in der Studie wissen wir es noch nicht, ob es eine, ja, Wirkung hat, aber grundsätzlich hat auch diese Imagination und die Meditations- und die Atemtechniken haben auch schon Wirkungen.
Okay.
Und man kann sich dann langsam tatsächlich heranführen, um zu gucken, wie viel auch möglich ist. Und da, mhm, ist es wichtig, nicht sofort voll einzusteigen, weil, mhm, das die Symptomatik vielleicht verstärkt, sondern wirklich sich langsam heranzuführen, mhm, und zu gucken, wie weit kann ich gehen, ohne dass die Symptomatik verschlimmert.
Mhm.
Aber Yoga bietet so viele Möglichkeiten. Grundsätzlich kann fast jeder Yoga durchführen.
Okay. Jetzt im Bereich von Fatigue, jetzt haben Sie so ein bisschen erklärt, wie man sich da so heranführen kann. Und jetzt hoffe ich mal, dass dann die Leute sagen, ich sag mal, angekommen sind im Yoga und das tatsächlich auch praktizieren können. Was wären denn die wichtigsten Übungen?
Kann ich tatsächlich selbst nichts zu sagen, weil, ja, weil ich kein Yoga-Lehrender oder kein Yoga-Therapeut bin.
Ja.
Wir untersuchen auch eigentlich nicht spezifische Übungen, sondern,
okay,
wir entwickeln meist gemeinsam mit unseren YogatherapeutInnen ein spezifisches Programm, wo wir uns natürlich schon angucken, was haben frühere Studien gemacht, wo gibt es Überlieferungen auch, mhm, wo Yoga-Lehrende sagen, das ist eine Übung, die gut funktionieren sollte und stellen daraus ein spezifisches Programm, mhm, zusammen. Mhm. Man kann tatsächlich meist aus diesem Programm nicht einzelne Übungen herauspicken, wo man sagt, die funktionieren jetzt, sondern es, ja, ist halt ein gut zusammengestelltes Programm, das zumindest in unseren Studien immer Yoga-Haltungen umfasst, so, ja, viel wie geht, aber da also auch durchaus
Asanas oder wie heißen
genau,
die?
Genau, Asanas, genau.
Ja, ja.
Dass wir aber auch immer Atemtechniken mit dazu nehmen, sogenannten, mhm, Pranayama, und dass wir auch gucken, dass wir Entspannungs- und Meditationstechniken mit einbauen.
Mhm.
Dhyana wird es genannt, der Begriff, den hört man eher seltener, und dass wir auch, wenn es passt, auch durchaus Elemente der Yoga-Philosophie mit übernehmen. Also auch da gibt es Ansätze,
mhm,
dass man zum Beispiel auf den Lebensstil mal schaut, was Ernährung angeht.
Mhm.
Das spielt nicht immer eine große Rolle, aber, mhm, wenn es passt, dann nehmen wir das auch schon mit rein.
Mhm.
Und das ist dadurch eine multimodale Intervention, dass man also sagt, wir haben ganz viele verschiedene Ansätze, an denen wir versuchen, eine positive Wirkung zu entfalten, sodass es mir da sehr schwer fallen würde, eine bestimmte Übung wirklich rauszunehmen.
Mhm.
Und es ist auch so ein bisschen die Botschaft beim Yoga, es geht nicht um einzelne Übungen,
okay,
sodass man auch gerade, wenn man sagt, ich muss diese eine Übung schaffen, das ist überhaupt nicht so, sondern es geht tatsächlich darum, ein gutes Programm für sich zu haben, was gut funktioniert.
Jetzt hatten wir schon ein bisschen gesprochen, sozusagen, dass ob man einmal oder zweimal in der Woche das macht, nicht so wichtig ist. Also das gilt jetzt wahrscheinlich in der Fatigue genau das Gleiche auch, ne? Sozusagen, wenn ich das einmal, zweimal pro Woche mache, dann ist gut. Mehrfach kleinere Portionen wäre noch besser. Oder gibt es da irgendwelche Unterschiede zu allgemeinen Betrachtungen?
Es gibt tatsächlich dazu keine Datenlage.
Okay.
Dass wir jetzt nicht sagen können, so und so häufig muss man oder sollte man bei Fatigue üben. Es ist natürlich einfach wichtig, sich nicht zu überfordern und dass, mhm, man dann halt wirklich guckt, wie viel geht. Grundsätzlich ist es schon, dass man auch ruhig häufiger üben kann,
mhm,
aber die meisten Studien üben ein- oder zweimal pro Woche. Also wird dann meist ein Kurs angeboten, der ein- oder zweimal pro Woche stattfindet. Und man sieht auch keinen Unterschied jetzt zwischen den Studien, wenn man sich die anguckt, ob ein- oder zweimal pro Woche geübt wurde. Bei Fatigue funktioniert es auch so. Mhm. Es wäre schon ganz gut, wenn man im Alltag sich vielleicht so kleinere Übungen noch raussucht, die man dann auch noch mal üben kann. Aber auch da gibt es keine Datenlage, die wirklich sagt, das ist wichtig. Also kann ich keine Aussage zu treffen. Es spricht aber aktuell nichts dafür, dass es ein Mindestmaß gibt, wie häufig man üben sollte.
Und jetzt, wir hatten ja auch schon mal einen Film gemacht zum Thema Fatigue und die Resonanz so aus von unseren Zuschauern ist wirklich, dass man merkt, da ist das, der Leidensdruck wirklich sehr, sehr hoch.
Unbedingt.
Und daher meine Frage, was kann man denn für eine Erwartung haben, nach wie viel, ich sage jetzt mal Monaten Yoga, würden sich denn die ersten Effekte, positiven Effekte einstellen?
In den meisten Yoga-Studien ist es so, dass 8- bis 12-wöchige Yogakurse angeboten werden, dass also mit einer oder einem Lehrenden über 8 bis 12 Wochen gearbeitet wird. Mhm. Das ist auch das, was sich meist so rauskristallisiert hat, wenn auf dem freien Markt Yogakurse angeboten werden.
Okay.
Und meist wird danach dann einmal geschaut, ob sich Symptome verändert haben. Danach soll dann zu Hause weitergeübt werden und man guckt nach einer gewissen Zeit nochmal. Und tatsächlich finden viele Studien bereits nach 8 bis 12 Wochen positive Effekte. Mhm. Also auch bei Fatigue, bei anderen krebsassoziierten Symptomatiken findet man schon relativ schnell nach 2 bis 3 Monaten positive Effekte und je nach Studie auch durchaus in einem relativ großen und wahrnehmbaren Bereich.
Ach, toll.
Das heißt, es muss gar nicht so lange geübt werden. Mhm. Man sieht dann in vielen Studien, wenn man später nochmal erhebt, bei denen, die nicht weiter geübt haben, dass dann die Symptome eher geringer sind. Das heißt, um dann wirklich eine anhaltende Wirkung zu haben, sollte man weiter üben.
Ja.
Die ersten Effekte gibt es aber tatsächlich relativ schnell.
Ach, das ist auch mal eine gute Neuigkeit. Ne? Ich glaube, das wird hoffentlich viele motivieren, das einfach mal aufzunehmen. Mhm. Und wir hatten auch noch mal ein anderes Thema schon mal bearbeitet, das ist Polyneuropathien. Und auch da gab es viel Feedback von Betroffenen, die gesagt haben, dass es für sie halt auch sehr, sehr belastend ist. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse zum Einsatz von Yoga?
Man weiß bei Polyneuropathie, dass körperliche Aktivität, dass Sport durchaus bei der Symptomatik helfen kann. Dass man auch da wiederum in die Aktivität zu kommen, durchaus positiv sein kann. Bei Yoga gibt es sehr, sehr wenige Studien. Also es gibt so 3 bis 4 Studien generell zu Polyneuropathie, die auch durchaus positive Wirkungen zeigen. Dass also zum Beispiel der Schmerz durch die Polyneuropathie verringert werden kann. Die beiden Nachteile dabei sind, dass erstmal die Studien nicht sehr hochqualitativ sind. Also eine Studie ist nicht gleich eine Studie. Da gibt es sehr gute und eher nicht so gute Studien. Die sind noch so ein bisschen vorläufig, nicht ganz so aussagekräftig. Und mir ist keine Studie bekannt, die tatsächlich zu Polyneuropathien bei Krebspatienten geforscht hat. Also da ist es ja meist durch die Chemotherapie, dass dann die Polyneuropathie auftritt. Die Studien, die es gibt, die sind zum Beispiel bei Diabetes, was dann eher durch die durch Blutungsstörungen zu Nervenschädigungen kommt.
Okay.
Und da sehen wir positive Effekte. Vermutlich kann man sie übertragen, aber zusammen mit der nicht ganz so überzeugenden Studienlage bin ich hier vorsichtig, da wirklich zu sagen, wir haben einen Wirkungsnachweis.
Das wäre dann sozusagen nochmal ein interessantes Thema, wo man auch eine weitere Studie zu machen könnte. Ne?
Das wäre eine sehr interessante Studie tatsächlich, um das durchzuführen.
Ja.
Yoga ist gut untersucht im Bereich von Krebserkrankungen, aber es gibt noch viele Lücken, wo man noch weitermachen kann.
Mhm.
Also alles, was außerhalb von Brustkrebs sich befindet, da haben wir noch relativ viele Lücken. Und bei spezifischer Symptomatik gibt es auch noch nicht so viel, dass man wirklich sagt, wir gucken uns jetzt an, Betroffene mit Polyneuropathien, mit Übelkeit und Erbrechen oder auch mit menopausalen Symptomen.
Ja.
Das sind tatsächlich Bereiche, da haben wir erste Hinweise, aber noch nicht viele gut gemachte Studien, sondern die meisten gucken sich tatsächlich eher an generell Lebensqualität, psychische Symptomatik, was sehr wichtig ist.
Mhm.
Aber jetzt sind wir so weit, dass wir wissen, da scheint es gute Wirkungen zu geben.
Mhm.
Und jetzt wäre es schon spannend, wirklich mal in die spezifischeren Dinge zu gehen, wo man wirklich sagt, da liegen Schädigungen vor zum Beispiel. Und die gucken wir uns jetzt nochmal genauer an.
Mhm. Ja, also in dem Sinne ganz wunderbar. Ich hoffe, Sie forschen jetzt noch ganz lange, ganz viel weiter. Ich würde dann sagen, dann machen wir hier mal Schluss. Wollen dann aber im nächsten Film nochmal wirklich genauer eingehen auf das Thema, wie fange ich denn jetzt wirklich an, wie komme ich jetzt da wirklich rein und wo finde ich denn überhaupt geeignete Lehrer und so weiter. Also ganz herzlichen Dank, Herr Professor Kramer.
Sehr gerne.